Liebe Geschwister, ich möchte euch nochmal herzlich grüßen. Und ja, wir wollen uns heute mit einer uns allen, denke ich mal, sehr bekannten Geschichte aus dem Johannesevangelium beschäftigen. Und zwar soll es uns in der nächsten Zeit um die Geschichte mit Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen gehen. Man könnte das auch als zweite Überschrift, mit der zweiten Überschrift überschreiben, vom lebendigen Wasser des Lebens. Ich möchte zunächst aus der Bibel, aus Johannes Kapitel 4, ab Vers 1, die Geschichte vorlesen. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld des Jakob, seinem Sohn, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort aber eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ich lese weiter ab Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Ja, soweit Gottes Wort. Ich möchte im Folgenden ein wenig auf bestimmte Verse eingehen. Ich kann sicherlich im Rahmen der Zeit hier nicht auf alles eingehen, aber ein paar Gedanken wollen wir uns machen. Und ich habe das auch ein bisschen gegliedert. Zunächst möchten wir uns kurz mit den Örtlichkeiten und der zwischenmenschlichen Situation beschäftigen. Ich möchte euch kurz hinein mitnehmen in die Örtlichkeit und was dort war. Dann hauptsächlich soll es uns dann um die Voraussetzungen und vor allen Dingen über die Folgen des Wassers des Lebens gehen. Und zum Schluss möchte ich das Wichtigste noch zusammenfassen und noch einen kleinen Ausblick geben. Ja, zunächst zur Situation. Ja, für uns ist vieles, denke ich mal, schwierig, sich hineinzuversetzen, aber dann deswegen ist es vielleicht ganz gut. Zunächst mal lesen wir, dass Jesus im Vers 3, er verlässt Judäa, was im Süden liegt, wenn man so auf die Karte von Israel schaut. Judäa liegt im Süden und zog wieder nach Galiläa im Norden. Also wieder heißt wohl, er hat es öfters gemacht. Er ist öfters da im Land umhergezogen. Und ich habe mir mal angeschaut, wie weit das auseinander liegt. Also es muss so circa 140 Kilometer, aus Land und Luftlinie sind glaube ich 110 Kilometer, 140 Kilometer ist so die Entfernung. Und für damalige Verhältnisse waren das so 4 bis 5 Tagesreise, ne, zu Fuß waren die hier unterwegs. Wenn man heute da eingibt, wie schnell man da heute zu Weg ist, das schafft man heute in 3 Stunden mit dem Auto. Und interessant ist auch noch zur Situation, wir haben auch gelesen, im Vers 4 kommt es dann, er musste aber durch Samaria reisen. Das musste, hat mich so hervorgestochen. Eigentlich hätte er das nicht müssen, beziehungsweise es war auch nicht normal für einen Juden, dass er, wenn er von Judäa nach Galiläa oder umgekehrt reisen wollte, dass er durch Samaria, also wenn man sich die Karte anschaut, Samaria liegt genau in der Mitte, dazwischen, ne? Und es war eigentlich nicht üblich, dass ein Jude durch Samaria gereist ist. Der hat lieber einen Umweg gemacht, ich weiß nicht genau wie viel, vielleicht einen halben Tag oder keine Ahnung, auf jeden Fall lieber einen Umweg gemacht, einen Umweg in Kauf genommen, als durch Samarien durchzureisen. Warum, kommen wir noch drauf? Heute ist es ähnlich, ne, wenn man schaut, einfach nur als Information, Samarien oder Samaria ist heute das Westjordanland, ist Palästinensergebiet. Und ich weiß nicht, ob es sogar Sperrgebiet ist, ob man da einfach so durchkommt. Auf jeden Fall, wenn man im Routenplaner eingibt, führt er einen auch außen rum. Also heute muss man auch nur als Info auch außen rum fahren. Gut, macht heute sicherlich keine große Mühe, aber es war damals schon ein Unterschied, ob man mitten durch konnte oder außen rum musste. Ja, warum haben die Juden oder warum sind die Juden nicht durch Samarien durchgezogen? Samarien war, ja, gehörte eigentlich zu Israel, aber es war ein Stück weit ein eigenständiges Volk oder eigenständige Menschen dort. Sie standen, ich habe mal nachgeforscht, Samarien ist entstanden aus den 10 nördlichen Stämmen Israels, aus dem Königshaus David, also sind eigentlich von Ursprung her schon Israeliten, Juden, aber die Samariter haben die Anbetung im Tempel abgelehnt. Ja, für sie war nicht der Tempel, wo man anbetet, sondern sie hatten eine eigene Opferstätte auf dem Berg Gerizim. Dort, habe ich nachgelesen, gab es auch mal einen Tempel sogar von den Samaritern und so weiter. Auf jeden Fall haben sie dort angebetet und deswegen waren sie bei den Juden, ja, ich weiß nicht, ein Stück weit verhasst oder auf jeden Fall geringschätzig betrachtet. Und die Juden wollten eigentlich mit den Samaritern nichts zu tun haben. Und umgekehrt weiß ich nicht, wie da die Beziehung war. Auf jeden Fall ist man denen eigentlich aus dem Weg gegangen. Vielleicht auch in Richtung, wir als Ausländer, gibt auch Beispiele dafür, dass man sie als Ausländer irgendwo betrachtet hat. Aber hier steht, Jesus musste durch Samarien ziehen. Ja, ich habe, denk mal, wenn man die Geschichte weiterliest, ist klar, er, denke ich mal, hat es ganz gewusst geplant, da durchzuziehen. Und wir wissen ja, Jesus war Gottes Sohn und er wusste genau, was da kommen wird, wen er treffen wird, was er vorhat. Ja, er wollte den Samaritern das Evangelium bringen. Er wollte sich ihnen offenbaren. Ja. Und deswegen ist er da durchgezogen und ist dann eben auch dorthin gekommen. Im Vers 5 lesen wir das, wo sie hinkommen, die Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld. Ja, und interessant ist noch der Name Jakob, der hier auftaucht, nahe bei dem Feld, welcher Jakob seinem Sohn Josef gab, und auch der Jakobsbrunnen, von dem wir ja dann hören. Und Jakob heißt ja übersetzt Israel, also er ist ja der Stammvater. Und daraus entstanden die 12 Stämme Israels. Und auch die Samariter sind von ihm, stammen von ihm ab. Also haben sie zu Recht schon sich auch auf den Jakob beziehungsweise auf das berufen, die Samariter. Ja, und dann ist es vielleicht wie eine kleine Oase dort, schwere Reise zu Fuß, war sicherlich auch heiß und staubig. Und ja, die Jünger und auch Jesus hatten Hunger und natürlich besonders Durst. Und was gibt es Schöneres, frisches Wasser zu trinken, und sie kommen dort an den Brunnen und wir lesen, Jesus setzt sich dort nieder auf den Brunnen oder am Brunnen und die Jünger gehen in die Stadt, Speisen zu kaufen, zu essen. Ja, und da kommt jetzt eine Frau, Vers 7, aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht sie direkt an. Also wir lesen nichts, inwieweit, so, ob sie sich begrüßt haben oder irgendwas. Auf jeden Fall sagt er zu ihr, gib mir zu trinken. Und man könnte zunächst mal sagen oder sehen, zunächst mal einen ganz praktischen Aspekt hierbei. Wie wird es uns gehen? Habe ich mir so überlegt, habe mir so vorgestellt. Wenn wir da hinkommen an einen Brunnen, sind durstig, der Brunnen ist tief, wie soll man jetzt an das Wasser kommen? Ja, da kommt uns gerade recht, da kommt jemand, der will Wasser schöpfen. Der hat ein Schöpfgerät, Schöpfgefäß, ja, und der hat vor, Wasser zu schöpfen. Was liegt näher zu sagen, schöpfen wir doch auch was Wasser, ich habe Durst. Gib mir Wasser, ich kann nicht schöpfen und so. Das hätten wir vielleicht genauso gemacht oder denke ich mal genauso gemacht. Aber das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite wollte Jesus sicherlich auch ganz gezielt die Frau ansprechen und mit ihr ins Gespräch kommen, was wir ja dann auch weiterlesen. Ja, und dann wundert sich die Frau, wie kommt es, dass ein Jude sie anspricht? Ja, woher wusste sie, dass es ein Jude ist? Ich denke mal, äußerlich hat man es Jesus nicht angesehen, dass er ein Jude war. Aber ich denke mal, sein Dialekt hat ihn verraten. Ich denke, dass die Sprache im Süden und im Norden, wie es ja bei uns auch üblich ist, oder wir erkennen sofort, wenn jemand aus Hamburg, aus Schleswig-Holstein hier ist oder aus Bayern oder sonst irgendwo, also das hören wir sofort am Dialekt. Und so war es sicherlich auch. Sie haben sich auf jeden Fall verstanden, es war jetzt keine andere Sprache, aber sicherlich der Dialekt hat ihn verraten. Und sie wusste sofort, es ist ein Jude. Und sie wundert sich, weil die Juden eben normalerweise keinen Verkehr miteinander haben mit den Samaritern, aus oben besagten Gründen. Ja, das war so ein Stück weit die Situation, der Rahmen. Und im Hauptteil soll es uns jetzt um das lebendige Wasser des Lebens gehen. Und Jesus, interessant, im Vers 10, geht die Frau spricht ihn ja an auf die Situation der Samariter und der Juden. Interessant ist, Jesus geht ja überhaupt gar nicht auf diese Differenz ein. Er lässt es einfach stehen und er redet weiter mit ihr. Und für mich ist es sehr schön, er kommt sofort auch ein Stück weit zum Punkt, zum lebendigen Wasser. Ne? Er gibt mir zu trinken und wenn du wüsstest, wer es ist, dann würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Also er kommt ein Stück weit weiter, möchte weiter und spricht einfach weiter zu ihr. Denn er möchte ihr ja lebendiges Wasser geben. Er möchte ihr das Lebenswasser geben. Er macht keinen Unterschied. Jesus macht keinen Unterschied in der Person. Und ich habe mich so gefragt, wie ist es bei uns? Geht auch von mir aus. Denk mal, uns geht es oft auch so. Wie schnell denken wir, mit Vorurteilen, in Schubladen denken, tun den einen oder anderen abstempeln. Ja, wir machen oft und viele Unterschiede. und überlegen gut, mit wem wir uns einlassen sollen oder nicht, was für Vor- oder Nachteile wir haben, all die Dinge, die da mitspielen. Es ist einfach die Frage, nach welchen Kriterien suchen wir uns unsere Kontakte, unser Gegenüber? Mit wem geben wir uns ab und mit wem nicht? Und warum, ist die Frage. Sicherlich müssen wir uns auch abgrenzen, ist auch richtig, aber ich meine jetzt etwas anderes. Ich meine es eher mit den Vorurteilen, was ja auch hier Jesus haben hätte können, sage ich mal so. Ja, die Frau wundert sich jetzt, dass Jesus ihr Wasser geben möchte. Was für ein Wasser? Lebendiges Wasser? Gut, man könnte jetzt nachdenken, das lebendige Wasser grundsätzlich gilt ja auch zum Beispiel Quellwasser als lebendiges Wasser. Ne? Gestandenes Wasser in der Zisterne, kennen wir das Bild aus der Bibel, ist ja auch Wasser oder sicherlich auch Trinkwasser gewesen, aber lebendiges Wasser ist noch ein besseres Wasser vielleicht. Ne? Und so hatte vielleicht die Frau in Gedanken, Jesus hat jetzt da was Besseres, ja? Was Frischenderes oder Besseres. Und sie kommen dann auch ins Gespräch oder sie fragt dann oder über die Historie mit dem Brunnen Jakobs und so weiter und in die Richtung, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Und Jesus geht dann weiter. Auch da geht er nicht weiter drauf ein. Er geht weiter und offenbart ihr dann, er versucht ihr dann zu erklären von dem lebendigen Wasser des Lebens, was er ihr geben möchte. Und der Schlüssel ist dann ein Stück weit, dass er ihr sagt, wer von dem Wasser, von dem lebendigen Wasser, was ich geben kann, was ich dir, was er uns, was er den Menschen geben möchte, von dem werden wir keinen Durst mehr wiederbekommen, sondern es passiert etwas ganz Neues. Es gibt eine Quelle, es entsteht sogar eine Quelle des Wassers in demjenigen, der dieses Wasser aufnimmt. Ja, das versucht er ihr zu sagen und die Frau reagiert erstmal nochmal, sie versteht es noch nicht, hätten sie wahrscheinlich auch nicht verstanden, was er will, ja, und sie denkt einfach so praktisch an die Vorteile, ne? Also wenn ich jetzt ein Wasser kriege, wo ich keinen Durst mehr bekomme, wunderbar, dann brauche ich nicht mehr hierher kommen zum Schöpfen, dann muss ich mir den langen Weg nicht machen und hier Wasser holen, sondern ich habe das dann immer bei mir und ja, dann wunderbar. Und auch interessant ist, erst will ja Jesus was von der Frau. Und was passiert hier? Jetzt kehrt sich das auf einmal um. Jetzt möchte die Frau von Jesus etwas. Ja? Und das ist eigentlich vielleicht auch der Punkt, wo Jesus hin wollte. Er will sie dahin führen. Ja? Er will sie dahin führen, dass sie ins Fragen kommt, dass sie ins Nachdenken kommt. Und ja, sie möchte von ihm, sie erkennt, dass Jesus etwas ganz Besonderes besitzt, was sie nicht hat. Und was schön wäre oder beziehungsweise wo sich sie sich vielleicht danach sehnt. Aber sie versteht noch nicht, dass Jesus ihr nicht normales Wasser geben möchte, sondern eben geistliches Wasser, also eigentlich den Heiligen Geist, den Geist, die Erkenntnis für das ewige Leben. Aber der Frau fehlt noch etwas, nämlich Sündenerkenntnis und Buße oder auch die Umkehr von der Sünde. Ja, könnte man jetzt meinen, hier macht Jesus einen Schnitt. Ne? In Vers 16 spricht er zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Ja, in welcher Situation lebte die Frau damals? Ist nicht vielleicht eine Situation, die für uns heute, möchte ich fast sagen, leider zur Normalität geworden ist? Oder nach heutiger Lesart gesprochen, hatte die Frau in ihrem Leben 5 Lebensabschnittspartner gehabt und derzeit lebt sie wohl mit dem 6. zusammen. Ja, und bei uns ist sowas ja nichts Besonderes mehr, regt sich auch keiner mehr drüber auf oder ja, die sogenannte Freiheit ist ja allgegenwärtig und überhaupt nichts Unmoralisches daran, dass man sich heiratet, man braucht gar nicht mal erst mal heiraten oder auch wenn man geheiratet ist, lässt man sich wieder scheiden und so weiter und so hat man dann im Laufe der Zeit mehrere Partner und eben, wenn man nicht verheiratet ist, kann man sich auch schnell wieder trennen und kann sich einen neuen suchen und es ist alles heute auch ganz einfach, das heißt ja nur, wenn man so überall liest man das und hört man das in der Werbung, ich parshippe jetzt, ne, hört man so, kennen bestimmt viele so Plakaten sieht man das auch. Es wird einem so einfach gemacht, einfach sich verlieben und glücklich sein, in Anführungszeichen. Aber gut, es kommt dann immer anscheinend, wie viel sich dadurch verlieben und finden, aber wie viel sich dann wieder trennen und was für Folgen das alles hat, was da zurückbleibt, was passiert mit den zertrennten und gebrochenen Herzen und zerstörten Leben, die vielleicht mit Schuld und Sünde beladen sind, das hört man nicht. Ja. Man kann das höchstens erahnen oder auch sehen an den Folgen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo ich dann später noch darauf hin möchte. Es ist sicherlich schwierig, hier auch Worte zu finden oder darauf hinzuweisen. Aber auch eine andere Situation oder anderes Phänomen in der Richtung, auch bei den Jüngeren. Ja, man hört es so, man kriegt es so mit, auch wenn man selber Kinder hat. So fängt es schon recht früh an, schon mit 10 und 12 Jahren haben schon die ersten ihre Freundschaften. In der Jugend geht's dann weiter, ne? Man hat dann hintereinander mehrere Freundinnen oder Freunde, Partner und so weiter. Und ja, man wächst quasi so hinein in diese Situation. Aber es hat sich da was geändert und es wird sich auch weiter ändern. Und wenn wir so denken, damals, nochmal zur Situation früher, im Vergleich mit heute, damals war es schon noch unmoralisch, wie die Frau natürlich gelebt hat. Heute ist es, sagen wir mal, weltlich gesehen kein Problem und eigentlich zur Normalität geworden. Und interessant ist auch hier wieder, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt ihr, was sie alles getan hat, aber wie er mit dem Problem der Sünde der Frau umgeht. Er stößt die Frau nicht vor den Kopf. Er verurteilt sie wegen ihrer unmoralischen Lebensweise nicht. Er redet auch nicht um den heißen Brei. Ne? Also er tut es nicht irgendwie, sondern er sagt die Situation, aber er macht keine Verurteilung, keine Vorweise. Er tut auch nicht drumherum reden. Und er nennt die Sünde deutlich beim Namen. Das ist also ganz wichtig. Und da war für mich die Frage, wie gehen wir heute mit vergleichbaren Situationen um? Die Frau wusste schon genau, was gemeint ist. Sie wusste genau und sie war auch getroffen. Wir lesen das dann, wenn wir so weiterschauen. Na, und natürlich, es ist heute schwierig in einer Zeit, in einer Welt, in einer Gesellschaft, die, sagen wir mal, schon bestimmt, ja, überwiegend, auf jeden Fall überwiegend, ich möchte keine Prozente nennen, überwiegend entgegen der Moralvorstellung der Bibel lebt und leben möchte. Natürlich ist es schwierig, da auf gewisse Fehlverhalten der Menschen aufmerksam zu machen. Wenn nämlich die biblische und christliche Moralvorstellung nicht mehr akzeptiert wird, was wir aber tun können, wir können auf die Folgen dieser Situation, dieser Lebensweise hinweisen. Und die Folgen sind ganz klar, ja, teilweise oder überhaupt kaputte oder gar keine Familien mehr. Familie löst sich auf. Die Folgen schimpfen alle oder, ja, ist irgendwo zum Problem geworden auch schon. Viel zu wenig Kinder sind da oder gar keine mehr. Dann geht ja noch weiter. Es bleibt ja nicht dabei stehen. Es geht weiter in die Gesellschaft. Es wird alles ein Stück weit Verantwortungslosigkeit macht sich breit, Unverbindlichkeit, Untreue, jetzt nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern es geht durchs ganze Leben durch. Ein Stück weit könnte man sagen, haben wir schon, denke ich mal, Anzeichen dafür, dass sich die Gesellschaft zum Teil auflöst. Ja, und wo das hinführen wird, wissen wir nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, da vielleicht in die Richtung zu argumentieren oder zu sagen und darauf hinzuweisen. Weil das Leben erkennen die Menschen. Und ich bin sicher, dass ganz viele das auch an sich selber spüren und merken, ja, dass das eigentlich alles, diese scheinbare Freiheit, die man da hat, dass die am Ende, ja, das Gegenteil bewirkt, ja, dass die unglücklich macht und wegführt von dem, was man eigentlich wollte. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen weiterschauen. Die Frau erkennt nun im Vers 19 und sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann kommt die Begebenheit, wo es über den Tempel in Jerusalem geht, die Anbetung. Dann kommt die Geschichte der Samariter oder der Unterschied zwischen den Juden und den Samaritern und mit dem Berg, mit der Anbetung, mit dem Ort der Anbetung. Und Jesus weist hier auf die Zukunft hin. Und das finde ich wunderbar. Er weist die Frau hin auf das, was kommen wird. Und er offenbart sich ihr jetzt selber. Es steht im Vers 25, das möchte ich noch lesen. Die Frau spricht nun zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Denn dieser kommt, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Ja, dass Jesus der Messias ist, das hat sie dann erkannt. Beziehungsweise sie hat auch den Messias auch gewartet. Das ist auch interessant. Sie hatte eine Sehnsucht. Sie hatte ihn erwartet. Und jetzt, als die Frau erkennt auch ihre Situation und dass Jesus der Messias ist, beziehungsweise jetzt offenbart sich Jesus der Frau. Noch ein kurzer Einschub mit der Anbetung, die hier beschrieben wird. Jesus weist hin auf die Situation, die nach ihm kommen wird, die er quasi schon, er sagt, er ist jetzt schon da, ja, und wir erleben das heute. Es ist doch wunderbar, dass wir nicht mehr irgendwo an den Ort gebunden sind, um anzubeten, dass wir nicht irgendwo, ja gut, nach Jerusalem wäre sowieso wahrscheinlich schwierig, aber ja, sage ich mal, bestimmten Ort brauchen. Natürlich ist es schön, dass wir uns hier, aber wir können uns ja überall, wir wissen das, wir können uns überall versammeln, wir können überall Gott anbeten. Wichtig ist dabei, wie es Jesus auch formuliert, in Geist und Wahrheit, also von Herzen, im Geist, im Heiligen Geist, den Herrn anbeten. Und das können wir überall und von überall tun. Ja, der Herr Jesus hält jetzt hier der Frau einen Spiegel vor und sie erkennt ihre Schuld, ohne dass er sie verurteilt. Ich habe mich so gefragt, wie ist es heute, was ist für uns persönlich, für mich, für euch, für die Welt, was ist da der Spiegel? Wir haben ja Jesus als Person heute nicht mehr, aber was hat er uns hinterlassen? Er hat uns das Wort Gottes hinterlassen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, immer wieder, auch von Anfang an, vor meiner Bekehrung und auch immer wieder, die Bibel ist ein Spiegel für mich. Und ich bin eigentlich durch das Bibellesen zum Glauben gekommen. Ich war froh, dass ich natürlich Menschen getroffen habe, die mir von Jesus, vom Evangelium erzählt haben. Aber letztendlich, die Umkehr, die Buße, habe ich gefunden im Wort Gottes, weil dort kam der Spiegel und ist mir alles gesagt worden, was ich Sündiges getan habe in meinem Leben. Und bis heute. Und ich denke mal, das ist auch heute noch der beste Spiegel. Aber wir stehen hier vor einem Problem. Die Menschen lesen keine Bibel. Ja, sollen wir ihnen die Bibel vorlesen? Können wir auch machen. Ist auch gut, natürlich. Bibelverse, Bibelworte sind immer gut, natürlich. Aber wenn die nicht auf das Wort hören, wie können wir trotzdem den Menschen in Anführungszeichen die Bibel vorlesen? Ich denke mal, ihr wisst schon, auf was ich raus will. Wir sollen ihnen die Bibel vorleben. Wir sollen, das lesen wir auch an anderen Stellen, den Menschen ein aufgeschlagenes Buch sein, das sie darin lesen können. Das Wort Gottes sollen sie an uns und in uns lesen. Und da bin ich dann bei den Folgen oder bei dem Kernpunkt auch ein Stück weit mit. Wir sollen Vorbilder sein. Und wir haben es gehört, die Situation, wie in der wir leben. Ich denke mal, es ist umso wichtiger, dass wir in dieser Zeit Vorbilder sind, die eben festhalten am Wort Gottes, die treu sind und die sich nicht abirren lassen. Ja, wie schnell kommen da alle möglichen Gedanken, alle möglichen Dinge? Ja, machen ja alle so. Ja, ist kein Problem, brauche ich mir kein schlechtes Gewissen machen. Nein, ich denke mal, diese vermeintlichen Freiheiten, die führen eigentlich in Gefangenheit und ins Unglück und zerstören das Leben. Und da gibt es ganz viele, denke ich, die Sehnsucht haben nach Beständigkeit, nach Treue, nach einer Hoffnung fürs Leben. Und denen sollen wir, wie Jesus der Frau, lebendiges Wasser geben. Denn wir, denke ich mal, haben doch, die wir uns bekehrt haben, durch den Geist, durch ihn, haben wir doch das lebendige Wasser bekommen. Und wir können es täglich oder immer wieder, so oft wir wollen, können wir davon nehmen. Es ist eine Quelle, die in uns auch wirkt. Und die können wir auch weitergeben. Und das sollen wir tun. Denn die Kranken unserer Gesellschaft brauchen Hilfe und Heilung, nicht die Gesunden. Das sagt in ähnlicher Form der Herr Jesus. Ja, das lesen wir auch an anderer Stelle. Interessant ist jetzt noch, wie es weitergeht. Die Folgen bei der Frau. Wir lesen, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und lief, ich habe in Klammer geschrieben, schnell. Die ist bestimmt schnell gelaufen, ja, weil alle Last hat sie stehen lassen. Und sie hat sogar vergessen, was sie eigentlich wollte am Brunnen. Sie wollte Wasser holen und hat den Krug stehen gelassen. Aber was hat sie mitgenommen? Sie hat das lebendige Wasser mitgenommen. Sie hatte schon das erkannt und hatte schon das lebendige Wasser und das wollte sie unbedingt weitergeben, gleich weitergeben, ihren Freunden, Bekannten, Nachbarn, den Menschen, mit denen sie zusammengelegt hat. Und sie geht in die Stadt zurück und sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Und es geschieht genau das, was Jesus prophezeit hat. Sie ist schon, kann man schon sagen, ich denke, sie hat sich bekehrt, sie ist gläubig geworden und sie ist zur Quelle des Lebens geworden und hat es schon weitergegeben. Und die Folgen sind noch weitergehend. Wir lesen ja weiter ab Vers 39. Es kommen dann auch die Menschen der Stadt erstmal zu ihm raus. Sie folgen der Frau. Ja, sie folgen dieser Aufforderung. Sie glauben ihr. Und sie kommen zu Jesus. Und wir lesen, es kommen viele zum Glauben an Jesus. Und es geht sogar noch weiter. Sie bitten ihn, bleibe bei uns. Wir wollen noch mehr von dir hören. Wir wollen noch mehr von dir erfahren. Und Jesus kann nun selbst den Menschen der Stadt in Samarien, ich denke mal, es hat sich auch ausgebreitet, es ist nicht nur dort geblieben, es hat sich ausgebreitet. Er hat dort das Evangelium verkündigt. Und es heißt ja dann auch, die Menschen sagen, nicht nur, weil du uns gesagt hast zu der Frau, sondern wir haben selbst von Jesus gehört und glauben jetzt, weil wir selbst gehört haben an ihn. Und es ist genau wieder der übertragene Sinn. Sie haben selbst quasi die Bibel gelesen, in dem übertragenen Sinn in Jesus gelesen und haben selbst erkannt. Ja, und die Frau wurde hier gleich zu einem Zeugnis. Und da habe ich mich auch wieder gefragt, wie sieht es mit unserem Zeugnis aus in der Welt? Wir haben die Situation gesehen, wir haben alles uns angeschaut, ein Stück weit. Wie ist es bei uns? Ist es uns nicht oft vielleicht egal, was mit unseren Mitmenschen, unserem Nächsten bezüglich seines Lebens oder besonders seiner Beziehung zu Gott, auch die Ewigkeit, sicherlich, wir sollen jetzt nicht, natürlich sollen wir auch warnen vor der Ewigkeit, aber nicht mit der Hölle drohen, meine ich jetzt nicht damit, aber wir müssen sehen, es gibt eine Ewigkeit und ja, die Menschen gehen verloren. Und muss ich mich auch selber an der Nase fassen, wir denken, denke ich mal, oft viel zu egoistisch. Ja, wir denken, Hauptsache ich bin gerettet, den anderen wird Gott schon retten, wenn er denn zum ewigen Leben vorherbestimmt ist. Wir haben ja auch diesen Gedanken der Vorherbestimmung, ne? Können wir eigentlich so auch zum Schluss kommen, ja, es sind eh die, die vorherbestimmt sind zum ewigen Leben, die kommen schon in den Himmel, ja, so, und ja, was brauche ich dann noch machen? Es ist sicherlich teilweise richtig, ich habe auch mir Gedanken gemacht, sicherlich, Gott hat uns nicht nötig, an sein Ziel zu kommen. Er braucht uns nicht. Er kommt auch ohne uns an sein Ziel. Aber, hier steht ein großes Aber, er möchte uns aber für sein Reich und seine Herrlichkeit und seine Ehre gebrauchen. Und deshalb haben wir auch eine Verantwortung Gott gegenüber und den Menschen. Also ist eigentlich wunderbar. Er möchte uns einbeziehen. Er liebt uns so sehr. Er hat uns seinen Sohn gegeben und er möchte uns gebrauchen. Er möchte durch uns zu den Menschen kommen und den Menschen begegnen. Und deswegen können wir uns da nicht zurückziehen. Und er wird uns auch einmal fragen, bin ich überzeugt, was wir mit unseren Talenten, die wir von ihm bekommen haben, gemacht haben. Da gibt es genügend Stellen. Ich habe hier Matthäus 25, Verse 14 bis 30 mir aufgeschrieben. Ja, also ein Stück weit die Verantwortung, der Hinweis, hinauszugehen, beziehungsweise im Umfeld sich zu fragen, wie viele, vielleicht auch wie viele, sind durch mein Zeugnis aufmerksam geworden. Wir erleben es vielleicht nicht oder eher selten vielleicht, dass sich gleich jemand irgendwo bekehrt und zum Glauben kommt, aber wir sollten doch dahin kommen, dass die Menschen, so wie die Frau, so wie sich das umgekehrt hat, Jesus gefragt hat, ich möchte, ich will, hast du nicht, dass die Menschen uns fragen. Wie geht es? Wie machst du das? Oder ja, weil ich denke mal, ich bin überzeugt, die Menschen sehen sich danach, nach dem wirklichen Leben, nach einem erfüllten Leben. Und da sind wir gefordert. Ja, ich möchte jetzt noch kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ja, wir sollten kein Ansehen der Person, keine Vorurteile, kein Schubladendenken gegenüber anderen haben. Wir sollten da frei sein. Und es kann auch der Herr uns schenken, dass wir frei werden, wenn wir es nicht sind. Wir sollten die Sünde und alles, was dem Wort Gottes klar und deutlich widerspricht, beim Namen nennen. Auch wenn es in unserer heutigen Moralvorstellung immer schwerer wird. Dabei aber niemand anklagen oder gar verurteilen. Die Sünde sollen wir wohl verurteilen und insbesondere auf die negativen Folgen eines Lebens ohne Gott hinweisen. Und wir sollen selbst Vorbild sein. Daher im übertragenen Sinne eine aufgeschlagene Bibel für andere, dass sie darin die guten Absichten Gottes lesen können und so ins Fragen und Nachdenken kommen. Und als Ausblick, als Hilfe will uns der Geist und die Wahrheit Gottes wollen uns eine Hilfe sein, auch in unserer heutigen Zeit gegen alle Widerstände, auch heute noch das Evangelium zu leben und zu verkündigen.